Aufnahme läuft, Video läuft, Mikro ist an. Mein Plan war aus Solidarität mit Ihnen die ganze Zeit die FFP2-Maske zu tragen, aber ich mache das nicht, ich erkläre gleich warum. Ich habe am Wochenende eine Veranstaltung gemacht, komplett mit FFP2-Maske. Und es ging tatsächlich, es war anstrengend, aber es war in dem Raum dann okay. Das heißt, für uns wäre es wahrscheinlich in Ordnung. Aber ich habe es ausprobiert und ich bin auf Aufnahmen dann schlecht zu verstehen. Es würde also das Video betreffen, für die, die jetzt nicht da sind, und auch die Audioaufnahme. Deswegen habe ich beschlossen, das nicht zu machen. Das tut mir leid, eigentlich fände ich das Ihnen gegenüber fair, wenn ich auch eine Maske trage. Aber es ist auch doof, wenn die Aufnahme deswegen nicht gut gelingt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Sie bitte, bitte für Donnerstag, also ab morgen, aber vor allem dann für Donnerstag, daran denken müssen, dass die Regeln sich verschärft haben. Ich werde stichprobenartig prüfen. Sie müssen hier mit FFP2-Maske sitzen, also bitte mit so einer, egal welche Farbe, aber diese Form, die normalen OP-Masken reichen nicht mehr aus. Und Sie müssen, wenn Sie hier mit Test sitzen, mit einem amtlichen Test hier sitzen und nicht mit einem Zertifikat über einen Selbsttest. Dieser Bogen, der reicht dann nicht mehr. Ich weiß, das betrifft nicht viele, aber denen möchte ich das jetzt noch einmal sehr ans Herz legen, darauf zu achten. Das betrifft die Vorlesung am Donnerstag, falls Sie da kommen wollen. Und es betrifft vor allem die Klausur. Da gehen wir rum, gucken uns die Nachweise an und da ist dann wirklich wichtig, dass das stimmt. Denn wenn Sie nicht das Passende dabei haben, müssen wir Sie leider wegschicken. Das tut mir sehr leid, aber ich bin verpflichtet, die Regeln der Uni dazu befolgen. Und jetzt ist die Möglichkeit, dazu Fragen zu stellen. Ich sehe schon die ersten.
Sind wir auch in der Klausur FFP2-Masken tragen?
Vermutlich ja, weil ich denke, dass wir es nicht schaffen, sie in allen Räumen so zu setzen, dass wir überall den Mindestabstand haben. Deswegen bitte darauf vorbereitet sein. Haben Sie vielleicht auch einfach eine Wechselmaske dabei oder so. Und zwischendurch dürfen Sie die kurz abnehmen, um was zu trinken, klar. Aber Sie werden die meiste Zeit wahrscheinlich damit assoziieren müssen. Ja, deswegen bitte darauf schon vorbereitet sein. Was für Fragen haben Sie noch zu den Regeln, vielleicht auch zur Klausur?
Das ist ja kurzfristig beschlossen worden.
Ja, wir sind alle damit beschäftigt, das so kurzfristig umzusetzen.
Dann doch was zur Verfügung gestellt? Ich muss jetzt die Mannschaft noch was organisieren.
Wenn ich es schaffe, kann ich irgendwie ein paar Ersatzmasken dabei haben, aber eigentlich ist es nicht so gedacht, dass wir den Studis die zur Verfügung stellen. Wir haben halt welche für Beschäftigte, aber auch da sind die Kontingente begrenzt, weil es Bereiche der Uni gibt, wo die Masken viel wichtiger sind, wo die viel länger getragen werden müssen und da ist es wichtiger, dass da genug da ist.
So.
Zum Beispiel in Labors und so. Also bitte so gut wie es irgendwie geht, selbst drum kümmern. Vielleicht können Sie sich auch gegenseitig aushelfen. Und wenn ich noch Restbestände finde, bringe ich was mit, aber ich kann es nicht versprechen. Also bitte nicht darauf verlassen, dass ich dann was habe. Ja, tut mir leid. Und ich habe versucht, es so kurzfristig, so langfristig, also mit so viel Vorlauf anzukündigen, wie ich konnte. Sobald ich die Infos hatte, habe ich die weitergegeben. Aber auch für uns war das so konkret in der Umsetzung jetzt kurzfristig. Ja.
Gibt es irgendwelche Beschränkungen, was für Stifte machen, beziehungsweise Farben, die Sie
nutzen? Überhaupt keine. Bleistift ist vielleicht nicht so günstig, weil wir mit Bleistift korrigieren. Aber alles andere ist okay. Kuli, egal in welcher Farbe, Tinte oder so ein Feinmarker oder so, wie Sie wollen. Und tatsächlich, danke, dass Sie mich daran erinnern, dass wir das gemacht haben. Anton und ich haben heute nochmal ein kleines Video aufgenommen, wo wir haufenweise wichtiges Zeug zur Klausur zusammenfassen. Da habe ich dann nicht nochmal so speziell auf die 3G-Regeln hingewiesen, aber sonst haben wir ungefähr alles besprochen. So letzte Vorbereitung und worauf man achten sollte an dem Tag. Und während der Klausur und so, da haben wir auch über Stifte nochmal gesprochen und dass man auch aufs Blatt malen darf und solche Sachen. Aber das mit den 3G-Nachweisen ist halt wirklich wichtig, weil sich das nochmal ein bisschen verschärft hat. Bitte unbedingt alles dabei haben, auch den Personalausweis oder Studieausweis, weil wir wirklich einmal alles kontrollieren. Ich habe noch eine Frage gesehen. Wer hatte noch eine Frage? Irgendwo war noch eine Hand. Wenn sich das erledigt hat, okay. Das Video ist hoffentlich informativ. Anton und ich haben uns Mühe gegeben, um möglichst viel zu denken, was man vielleicht noch so an Fragen hat vorher. Sie können mich auch gerne nach der Vorlesung noch ansprechen, auch am Donnerstag. Auch während der Klausur dürfen Sie natürlich Fragen stellen. Und ich weiß, es wird ein langer Tag für uns alle. Wenn Sie es irgendwie einrichten können an dem Tag und wenn das Wetter es zulässt, dann gehen Sie zwischendurch einmal kurz raus an die frische Luft, einmal tief durchatmen ohne Maske und so, bevor es dann abends in die Klausur wird. Was für Fragen haben Sie noch? Jetzt gerade noch irgendwas Organisatorisches zur Vorlesung oder zur Klausur? Jetzt haben wir gerade Zeit, können wir gerne machen. Das Rektorat wünscht sich, dass wir weiter so viel Präsenzlehre machen, wie es geht. Und solange ich den Eindruck habe, dass hier noch Menschen sitzen, die sich freuen, zur Vorlesung zu kommen, erlaube ich das auch weiter, klar, im Rahmen der Regeln. Und die Videos gibt es weiterhin. Und die mache ich auch weiter, wenn niemand mehr kommen will. Die wird es die ganze Zeit geben. bei den Übungen reagieren wir jetzt auch. Wir machen das alles so gut wir können und ich bitte um Verständnis, wenn dann manchmal was einen Tag dauert oder zwei, aber wir geben uns ganz viel Mühe. Danke für die freundlichen Gesichter, die ich jetzt trotz Maske sehe. Das freut mich sehr. Keine weiteren Fragen jetzt gerade? Alles klar, dann machen wir weiter mit Bettverräumen. Wir sind fast am Ende von Kapitel 2. Heute wurde mir plötzlich klar, dass Kapitel 2 ja fast rum ist und dass ich Ihnen mal Kapitel 3 zeigen sollte. Wir sind bei Faktorräumen und wir wiederholen nochmal kurz, worum es da geht. Und bevor wir in den Beweis von Satz 2.26 einsteigen, wiederholen wir nochmal das allgemeine Konzept von Boxen, damit wir uns dann gleich im Satz daran erinnern und merken, warum wir wieder mal gar nicht so viel zeigen müssen, wie wir denken, sondern ganz viel geschenkt bekommen. Wir schauen uns V modulo U an, das ist die Menge aller Nebenklassen. Wir fangen also an mit einem Teilraum U von V und dann bilden wir alle Nebenklassen, also alle Mengen der Form groß U plus klein V. V ist dann der sogenannte Vertreter oder Repräsentant. Die Menge all dieser Dinger nennen wir dann halt Menge der Nebenklassen von V modulo U. So sprechen wir das, V modulo U oder V nach U. Und dann haben wir uns Kringelplus und Kuller angeschaut. Kringelplus verknüpft. Und ich benutze das Wort Verknüpfung jetzt bewusst, weil wir da schon wissen, dass das klappt. Kringelplus verknüpft zwei Nebenklassen, indem die beiden Repräsentanten addiert werden. Und da kommt dann wieder so eine Nebenklasse raus. Und aufgrund des Vorwissens über Gruppen wissen wir sogar schon, dass das funktioniert und dass da eine Faktorgruppe rauskommt. Dazu gleich mehr. Und dann haben wir noch Kuller. Und Kuller nimmt ein Körperelement Lambda und verkullert das mit einer Nebenklasse und was dann rauskommt, ist die Nebenklasse, bei der man den Repräsentanten genommen hat und von links mit Lambda Skalar multipliziert hat. Was das mit dem Repräsentanten zu tun hat und ob es davon irgendwie abhängig ist, das müssen wir gleich klären. Aber das sind erstmal die Voraussetzungen, die wir haben. Die Menge V modulo U, Kringelplus und Kuller. Und jetzt kommt Satz 2.26 und sagt uns, was da rauskommt, ist wieder ein Vektorraum und zwar bei dem gleichen Körper. Die Vektoren sind jetzt halt diese komischen Nebenklassen. Die Vektorenaddition ist Kringelplus und die Vektoren-Skalarmultiplikation wird Kuller. Heißt also, dass wir uns klar machen müssen, dass dieses Kringelplus und Kuller irgendwie vernünftige Abbildungen sind und dass die ganzen Vektorraumaxiome erfüllt sind. So, da ist einiges zu tun, aber glücklicherweise haben wir ja schon vorgearbeitet über Gruppen, deswegen hier die Erinnerung ans Boxen. Was war da nochmal los? Da haben wir eine Gruppe G mit Kuller und wir haben einen Normalteiler N. Das war die Notation für Normalteiler. Dann haben wir die Menge der Nebenklassen G und N. Sieht also alles genauso aus wie da beim Faktorraum. Und die allgemeine Konstruktion fürs Boxen ging so, dass man sich zwei Nebenklassen hergenommen hat, N Kringel A und N Kringel B und Box dazwischen hieß, dass man die Repräsentanten genommen hat und dass man die in der Gruppe verknüpft hat. Das heißt, was da rauskommt, ist dann N-Kringel A Kringel B. Das war die ganz allgemeine Boxkonstruktion und wir haben gezeigt, dass immer dann, wenn man eine Gruppe hat und einen Normalteiler M, dass man dann diese Faktorstruktur bilden kann und dass dann mit Box eine Gruppe rauskommt. Und das können wir jetzt benutzen, denn diese Boxkonstruktion hier ist doch nichts anderes als das, was wir da drüben mit Kringelplus machen. Bei Kringelplus haben wir halt hier den Vektorraum, also den Teilraum U stehen. Als Repräsentanten haben wir da Vektoren aus V stehen. Aus dem Kringel wird das Plus im Vektorraum und aus Box wird Kringelplus. Und dann ist das, was da steht, genau das, was wir da im Satz 2.26 haben für Kringelplus. Und der Satz, den wir haben über Faktorgruppen, sagt uns, dass V modulo U mit Kringelplus schon meine Gruppe ist. Und das ist ja schon fast alles aus dem Axiomenteil V1. Da steht, es ist eine abelsche Gruppe. Ja, okay, abelsch müssen wir dann halt gleich einmal gucken. Aber eine Gruppe ist es schon mal. Da zitieren wir einfach das, was wir bei Faktorgruppen schon wissen. Und das Einzige, wo wir wirklich selbst ein bisschen arbeiten müssen, ist Kuller. Also uns klar zu machen, dass Kuller wirklich wie eine Skalarmultiplikation funktioniert und dass die ganzen Rechenwege. Soweit. Deswegen die Erinnerung ans Boxen. Ich möchte alle nochmal auffordern, ihre Masken ordentlich zu tragen, bitte, die ganze Zeit. Ich weiß, es nervt, aber ich bin verpflichtet, dafür zu sorgen, dass wir die Regeln alle einhalten. So, bevor ich jetzt in den Beweis richtig einsteige, möchte jemand zur Wiederholung zum Boxen noch was fragen und was das mit dem Satz zu tun hat? Dann gehe ich jetzt an die andere Tafel. Lemma 2.11 ist das Lemma, das uns liefert, dass für die Additionsstruktur sozusagen, also für Plus bzw. Kringelplus, alles funktioniert. Deswegen die Erinnerung ans Boxen. Jetzt können wir also dieses Lemma 2.11 benutzen, das uns sagt, dass V modulo U bezüglich Kringelplus eine Gruppe ist. Und warum ist diese Gruppe abelisch? Kann das jemand kurz erklären? Ich kann die Rechnung auch gerne nochmal machen, aber vorher möchte ich gerne wissen, ob das jemand sieht. Wir müssen ja zeigen, dass wenn wir zwei Nebenklassen verknüpfen, dass es dann nicht auf die Reihenfolge ankommt. Sieht das jemand?
Also es werden ja den Vertreter verknüpft.
Richtig.
Und dann ja mit der normalen Addition.
Ah, und kommt es bei der normalen Addition in V auf die Reihenfolge an? Nein, genau. Vielen Dank. Das heißt, dass wir wieder benutzen, dass wir Rechenregeln aus V quasi runterziehen können auf die Ebene der Repräsentanten, dass das da ist jetzt in Rechnungen in V. Und immer dann, wenn wir da Rechenregeln in V haben und die benutzen können, dann bewirkt das Rechenregeln für das Rechnen mit den Nebenklassen. In dem Fall, dass die Reihenfolge bei Kringelplus egal ist. Vielen Dank für die Erklärung, das schreibe ich dann kurz hin. In V, die dort gilt, weil V ein Vektorraum ist und weil wir dann die Vektorraumaxiome in V2 haben. Das waren diese vier Rechenregeln. Wir müssen uns erstmal um die Wohldefiniertheit dieser sogenannten Skalarmultiplikation Kuller kümmern, aber danach rechnen wir dann ja noch V2 ABCD nach. Ich hoffe, dass ich dran denke, sonst erinnern Sie mich. Ich möchte da einmal kurz innehalten und möchte mir mit Ihnen zusammen irgendeine schöne Abkürzung überlegen oder einen Farbcode oder irgendwas, damit ich nicht jedes Mal schreiben muss, weil V ein Vektorraum ist und da V2 gilt, bla bla bla, sondern das soll so ein Eyecatcher sein, der sofort sagt, ach so, das ist V2 im Vektorraum V. Aber erstmal müssen wir uns bei Kuller darum kümmern, dass es überhaupt wohldefiniert ist. Wir müssen also gucken, hängt es irgendwie davon ab, was für Repräsentanten wir auswählen. Die mit zwei Vektoren, die unterschiedlich heißen und deswegen unterschiedlich sein dürfen. Sein V und W aus V. Und jetzt nehme ich noch so Lambda aus K her, denn Lambda ist das Element, mit dem ich dann von links verkringeln möchte. Und ich möchte sehen, dass egal ist, ob ich als Repräsentant V oder W nehme. Sei also U plus V das gleiche wie U plus W. Und wir müssen zeigen, dass Lambda Puller U plus V das gleiche ist wie Lambda Puller U plus W. Und das ist nicht klar, dass das gilt, weil wir beim Pullern den Repräsentanten hier benutzen. Und in dem Moment, wo man einen Repräsentanten auswählt und benutzt, muss man klären, ob das, was man macht, davon unabhängig ist, was man benutzt. So, und das haben wir im Hinterkopf. Jetzt kommt der Trick, den wir schon irgendwie 5-mal benutzt haben. Ich multipliziere hier kurz und dann schreibe ich das gleich hin. Ich möchte jetzt wieder den einen Repräsentanten schreiben, mit Hilfe des anderen und irgendwas, in diesem Fall aus ihm. Der Trick kommt uns hoffentlich bekannt vor. Wie machen wir das? Naja, U ist ein Teilraum, enthält also den Nullvektor und ich kann V schreiben als V plus Nullvektor, denn der Nullvektor verhält sich ja neutral. Dementsprechend habe ich hier auf der linken Seite also Nullvektor plus V drin liegen und das ist dasselbe wie V. Alles, was hier liegt, liegt auch hier, also mit V hier auf der rechten Seite. Also kann ich V schreiben als irgendein kleines U plus W. Und das benutzen wir. Nehmen wir den Repräsentanten, in diesem Fall V, und machen Skalarmultiplikationen mit Lambda. Also steht U plus Lambda mal V. So, jetzt forme ich das um, indem ich für V das hier oben einsetze, also U plus B. Dann habe ich U plus Lambda mal in Klammern U plus B. Jetzt möchte ich das ausrechnen. Was für einen Impuls haben Sie, was Sie da jetzt ausrechnen? Was man irgendwie jetzt so machen will, wenn man darauf guckt, was ist Ihre erste Intuition? Ja. Genau. Welches und warum geht das? Immerhin sind wir ja nicht innerhalb der ganzen Zahlen oder so, sondern das hier kommt aus irgendeinem Körper K und das sind irgendwelche komischen Vektoren. Das heißt, warum dürfen wir da jetzt so ein Distributivgesetz anwenden? Richtig. Und im Zweifelsfall findet man immer bei V2, bei den Axiomen, das Distributivgesetz, das man braucht. Stimmt? So, in diesem Fall ist es V2d. V2d und zwar angewandt auf V. Denn hier rechne ich jetzt ja innerhalb des Vektorraums V. Okay, dann mache ich das. Dann steht da U plus Lambda mal U plus Lambda mal B. Was ist denn U plus Lambda mal U? Woher kam nochmal das kleine U und wo liegt Lambda mal U? Ja? Ist das eine Meldung? Claudia, ja?
Lambda mal U liegt in der Menge U.
In der Menge U, im Teilraum U, hätte ich das gesagt. Genau, denn da ist die Begründung gleich mit dabei. Das haben Sie wahrscheinlich gedacht. Also, klein U kommt aus groß U. Und da das ein Teilraum ist von V und deswegen unter Skalarmultiplikation abgeschlossen, liegt Lambda mal U da auch drin. Ja, aber wenn etwas da drin liegt, dann kann man das als Repräsentant weglassen. War eine Übungsaufgabe. Heißt also, dass das das gleiche ist wie U plus Lambda mal B. Und das sieht doch ganz gut aus. Das ist doch schon fast die rechte Seite. Jetzt müssen wir das nur noch umschreiben. Den Skalar hier kann ich rausziehen mit Kuller. Das ist die Definition von Kuller. Und dann steht da das, was wir haben. Und was haben wir benutzt? Wir haben umgeformt, umgerechnet. Wir haben benutzt, dass V ein Vektorraum ist. Und wir haben benutzt, dass U ein Teilraum ist. Und dass deswegen das hier U. Das waren hier die Argumente. Also ist Kuller tatsächlich eine Abbildung von K Kreuz V mod U nach V mod U. Und jetzt müssen wir nur noch klären, dass diese Axiome, die in V2 stehen, A, B, C, D, dass die alle stimmen für Kuller und für die Elemente in diesem Charakter. Ja.
Könnten Sie noch mal ganz kurz den letzten Schritt erklären?
Den hier? Das ist die Definition von Kuller. Wenn Sie noch mal da gucken, deswegen habe ich das da so stehen lassen, dann ist es einfach sozusagen rückwärts gerechnet, was Kuller macht. Sehen Sie das?
Das ist ein großes.
Genau, das ist hier, das ist so ein Kuller und das ist ein großes.
So, okay.
Ja, danke. Tut mir leid, wenn ich das nicht deutlich gut geschrieben habe. Okay, jetzt brauchen wir irgendwas. Ich könnte es jetzt mal mit einer Farbe probieren, denn ich möchte jetzt jedes Mal, wenn ein Gleichheitszeichen daher kommt, dass ich V2, A, B, C oder D benutze im Vektorraum V, dann möchte ich das irgendwie kurz markieren und will das nicht jedes Mal wie ein Roman an das Gleichheitszeichen schreiben. Vorschlag, Farbcode. Wir haben hier so ein relativ krasses Pink, das könnten wir mal probieren. Oh ja, oh, das ist erkennbar, ne? Das ist fast ein bisschen Pink. Also Pink heißt, V2, und dann halt immer das Passende, das sage ich dazu. V2, A, B, C oder D, sage ich dazu, welches es ist. Für den Vektorraum V mit Plus und Mal. Okay? Das heißt, wenn das Gleichheitszeichen so mit so einem Pink geschrieben ist, oder wenn ich das so eingeklingelt habe, dann heißt das, ich benutze V2 für diesen Vektorraum. Sind Sie damit einverstanden, dass ich das so mache? Hat jemand, findet jemand das total doof? Sieht er das so? Weil Sie das Pink doof finden oder generell die Idee? Ich muss uns dann diese Gleichheitszeichen halt immer so romanisch schreiben. Und das kann man dann nicht mehr lesen, glaube ich. Wir testen es mal, okay? Und Sie fragen nach, wenn die Erklärung zu kurz ist. Entschuldigung. Achso, wir brauchen eine Notation. Okay, jetzt muss ich hier mit meiner Logistik irgendwie klarkommen. Wir haben den Vektorraum V mod U. Jetzt brauchen wir zwei Vektoren daraus mit Vertretern. Und wir brauchen zwei Skalare insgesamt. Also sage ich mal, sein V, W aus V und Lambda 1, Lambda 2 aus dem Körper. Und jetzt fange ich an mit V2a. V2a war dieses Ding, wo man das Einzelelement des Körpers nimmt und das verkullert mit irgendeinem Vektor und dann will man zeigen, dass dann wieder der Vektor selber rauskommt. Also nehme ich das Einzelelement des Körpers, das ist ja immer noch das Gleiche, kuller irgendeinen Vektor aus dem Faktorraum, der hat jetzt also die Form U plus V. Einverstanden? So, jetzt benutze ich nur, was Kuller macht. Ich benutze also nur die Definition, nichts weiter. Dann habe ich da stehen U plus 1K mal V. Und jetzt kommt Pink zum Einsatz. Denn jetzt benutze ich das im Vektorraum V mit V2a, das Einzelelement des Körpers mal irgendein Vektor immer der Vektor selber ist. Das heißt, dass ich das ersetzen darf einfach durch den Vektor V. Das ist jetzt also ein pinkes Gleichheitszeichen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Beim Video bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich hoffe, dass das Pink so krass ist, dass man das auf dem Video auch ein bisschen erkennen kann. Aber ich quatsche ja auch dazu. Also hoffe ich, dass es funktioniert. So, das ist jetzt V2a, angewandt auf den Vektorraum V, für dieses Element hier. dann darf ich das nämlich ersetzen durch V. Und das ist aber auch derselbe Vektor, mit dem wir hier angefangen haben. Also sind wir fertig. Und so geht es jetzt weiter. Wir müssen überhaupt nicht nachdenken. Wir schreiben das hin, was wir denken. Dann kommt irgendwann eine Stelle, wo wir umformen wollen. Dann dürfen wir das immer, wegen Ping. Und dann sind wir fertig. So. B war diese Rechenregel, wo man zwei Skalare hat und wo man die nacheinander anwendet mit der Skalarmultiplikation. Und dann will man zeigen, dass das dasselbe ist, als wenn man zuerst die Skalare im Körper multipliziert und dann Skalarmultiplikation macht. Also schreibe ich jetzt sowas hin wie Lambda 2 Cola, Lambda 1 Cola. Ach, das ist. Oh, jetzt sind meine Finger pink, dann ist gleich mein Gesicht pink. Oh. Ich habe das nicht zu Ende gedacht. Okay, ich muss heute nirgends mehr hin. Also, wir sind unter uns. Okay. Ich nehme mal zuerst die innere Klammer und löse sie auf, indem ich Cola ausrechne. Dann steht da immer noch Lambda 2 Cola irgendwas. Und hier drin habe ich dann da stehen U plus Lambda 1 mal V. Das ist die Definition von Cola. Mehr ist erstmal nicht passiert. Jetzt nehme ich wieder die Definition von Cola, aber diesmal hier draußen. Und dann habe ich da stehen U plus Lambda 2 mal in Klammern Lambda 1 mal V. Jetzt habe ich also hier so eine doppelte Skalarmultiplikation gemacht, aber im Vektorraum V. Das heißt, Ping kommt zum Einsatz und sagt, naja, im Vektorraum V habe ich die Rechenregel V2G, die mir sagt, dass ich hier jetzt auch einfach erstmal die Skalare im Körper multiplizieren kann und dann mache ich Skalarmultiplikation mit V. Dann kann ich also schreiben, U mal in Klammern, ups, U plus in Klammern, Lambda 2 mal Lambda 1, das ist jetzt die Körpermultiplikation, skalarmultipliziert mit V. Und wenn ich jetzt wieder dran denke, was Cola macht, dann heißt das, ich ziehe das jetzt nach draußen und habe dann das Cola-Skalar. So, das war die Rechenregel V2b im Faktorraum. Und wir sehen schon, ne, es passiert immer dasselbe. An der entscheidenden Stelle kommt Pink. Die nächsten beiden sind ein Tick nerviger, aber nicht viel. So, ich vergesse mal, welches Distributivgesetz zuerst kommt. Zuerst kommt das mit den zwei Skalaren. Okay, also habe ich jetzt hier stehen Lambda 1 plus Lambda 2, Cola, U plus V. Ich schreibe ein bisschen kleiner, damit das dahin passt. Können Sie mir hinten mal ein Signal geben, ob man das so in der Größe noch lesen kann? Ist noch okay? Daumen? Danke, danke, ich mag Daumen. Sehr gut. Bitte beschweren, wenn das. Dankeschön, super. Bitte beschweren, wenn das zu klein wird, vor allem wenn die Indizes nicht mehr gut lesbar sind. Dann bitte beschweren. So. Achso, und bitte auch beschweren, wenn man nicht erkennen kann, was groß und was kleine Buchstaben sind. Okay. Erstmal möchte ich wieder benutzen, was Cola macht. Dann steht da U plus in Klammern Lambda 1 plus Lambda 2 mal V. Das ist nur die Definition von Cola. Und jetzt sehen wir schon, was wir machen wollen. Das hier passiert in V. Da haben wir die richtige Rechenregel. Pink. Ups. So. Diesmal V2C in Pink sagt, das ist U plus Lambda 1 mal V plus Lambda 2 mal V. Und jetzt passiert was anderes als vorher. Jetzt habe ich ja hier so additiv verknüpfte potenzielle Repräsentanten stehen. Und das sieht doch so aus, als ob wir das auseinanderziehen wollen mit Kringelkurs. Also schreibe ich das jetzt als, und hier benutze ich die Definition von Kringelkurs, sonst nichts, nichts Pinkes. Das ist U plus Lambda 1 mal V, Kringelkurs, U plus Lambda 2 mal V. Und das kann man am besten sehen, wenn man rückwärts darüber nachdenkt. Rückwärts benutze ich nämlich nur die Definition von Kringelkurs. Ich nehme die Repräsentanten und addiere sie. So, und jetzt bin ich aber noch nicht ganz fertig. Denn das Distributivgesetz ist erst fertig, wenn die Lambdas wieder draußen stehen. Also forme ich das jetzt um zu Lambda 1, Cola, U plus V, Kringel plus, Lambda 2, Cola, U plus V. Und jetzt das Distributivgesetz fertig. Also, okay, ich kann verstehen, was mit dem Farbe. was mir persönlich gerade ganz gut gefällt, ist, dass man sieht, wo man nur die Definition benutzt und irgendwie umformt und wo man wirklich die Vektorraumeigenschaften von V benutzt. Das finde ich daran halt ganz schön. Das zweite Diskursivgesetz, da haben wir Lambda 1, Puller, U plus V, Ringe plus U plus W, glaube ich. Jetzt können wir mal gucken, aber ich glaube, das ist jetzt das Letzte, was wir noch zeigen müssen.
Genau.
Das ist das Diskursivgesetz, wie man den Vektorraum verknüpft. Und wir machen das, indem wir erst hier in der Klammer das Plus hin auflösen sozusagen und hinschreiben, was rauskommt. Und dann erst kommt das Lambda 1 zum Einsatz. Also haben wir hier jetzt Lambda 1, oder? Plus in Klammern V plus W. Da habe ich nur benutzt, was Kringel plus macht. Jetzt fehlt hier ein Repräsentant. Da kann ich also wieder das Kohler-Skalarprodukt einfach benutzen. Wenn ich das mache, steht da U plus Lambda 1 mal V plus W. Jetzt steht hier was, wo ich nur in V rechne. Und das passende Distributivgesetz für den Vektorraum V habe ich. Pink. Ring sagt, dass ich das schreiben kann als U plus Lambda 1 mal V plus Lambda 1 mal W. Jetzt mache ich wieder das, was ich oben gemacht habe. Hier habe ich eine Summe von zwei Repräsentanten. Das ziehe ich auseinander, indem ich Ringe plus benutze. Dann steht da U plus Lambda 1 mal V. Ringe plus U plus Lambda 1 mal W. Und jetzt kommt der letzte Schritt, wo ich wieder die Skalare rausziehe mit der Kohler-Skalarmultiplikation. Dann steht da Lambda 1 Kuller U plus V Kringel plus Lambda 1 Kuller plus W. Und das ist das zweite Distributivgesetz. Und damit haben wir es geschafft. Alle Vektorraumaxome sind nachgerechnet. Bisschen nervig, aber eigentlich nicht schlimm, weil wir das meiste einfach aus dem Vektorraum V wussten. Was für Fragen haben Sie, bevor wir weitermachen? Oder was für Kommentare? Dann, Moment, hier einmal gucken, wo wir jetzt sind. Dann haben wir das jetzt alles erledigt. Dann steht hier in meinen Notizen, dass ich da so Bemerkungen machen möchte und Veranschaulichungen. Aber dann fiel mir ein, das haben wir letztes Mal schon gemacht, am Ende der Vorlesung. Das war so, waren so diese letzten paar Minuten, wo ich gesagt habe, anstatt in den Beweis schon einzusteigen, illustrieren wir mal so ein bisschen, wie solche Faktoräume aussehen. Da haben wir R Quadrat genommen und dann habe ich irgendwie so erzählt, dass ein eindimensionaler von einem Vektor, der nicht der Nullvektor ist, erzeugter Teilraum einfach als gerade veranschaulicht werden kann durch den Nullpunkt. Und dass man dann den Faktorraum sich veranschaulichen kann, indem man diese Gerade nimmt und die dann so verschiebt. Und die Menge all dieser verschobenen Geraden ist dann der Faktorraum. Und dann kann man sich überlegen, dass man diese Geraden eben addiert, indem man diesen quasi so einen Verschiebungsvektor hernimmt und die dann addiert, bla bla. So, das hatten wir also schon. Dann male ich jetzt nicht nochmal ein Bild, sondern wir gehen weiter und wir schließen tatsächlich Kapitel 2 ab mit dem Homomorphiesatz für Vektorräume. Und das ist so ein Satz, den gucken wir uns jetzt an und verdauen den ganz in Ruhe, aber da beweisen wir nichts, weil wir nichts beweisen müssen. Wir wissen alles. Also was ist hier los? Der Homomorphiesatz für Vektorräume, und der ist wichtig und ich werde den später immer mit großer Freude anwenden, der fängt an mit den Voraussetzungen, die wir halt im Moment so haben. Wir haben einen Körper K, einen Vektorraum V, jetzt brauchen wir noch einen zweiten K-Vektorraum W, das darf der gleiche sein, aber muss nicht der gleiche sein. Und Phi ist eine k-lineare Abbildung von V nach W, also ein Vektorraumhomomorphismus. Und wir erinnern uns nochmal, was das war. Das war eine Abbildung von V nach W, die sich mit der Vektorraumstruktur verträgt. In dem Sinne, dass die Abbildung verträglich ist mit der Vektorenaddition und mit der Skalarmultiplikation. Bei beiden Verknüpfungen ist also egal, ob ich zuerst verknüpfe oder zuerst abbilde. So, dann haben wir den Kern von Phi. Was war das nochmal? Der Kern eines Homomorphismus besteht aus der Menge aller Elemente im Startbereich, die im Zielbereich auf das neutrale Element abgebildet werden. In diesem Fall ist es also die Menge aller Vektoren aus V, die nach dem Abbilden mit Phi auf dem Nullvektor von W landen. Das ist der Kern. Der heißt jetzt U, das ist nur eine Abkürzung, damit die Notation gleich ein bisschen schöner ist. Denn wir wollen uns jetzt den Faktorraum V modulo U angucken. Die Behauptung ist, dass es eine bijektive, k-lineare Abbildung gibt von dem Faktorraum V modulo U auf das Bild, Bild Phi. Anders gesagt, gibt es eine 1:1 Beziehung zwischen diesen beiden Vektorräumen. Die sind sozusagen nicht zu unterscheiden, bis auf die Namen ihrer Elemente. So, und dann kann man das noch genauer fassen, indem man eine Abbildung hinschreibt, die das tut, was wir wollen. Man kann nämlich jetzt im Faktorraum V modulo U anfangen mit einer Abbildung Delta. Die Abbildung Delta nimmt ein Element des Faktorraums, U plus V, schnappt sich den Repräsentanten V und bildet den mit, oh, da steht ein kleines G. Das ist falsch, das ist V. Das ist V. Ich schreibe das nochmal richtig hin und ich werde das korrigieren im Skript. Da steht's. U plus V unter Delta ist definiert als V hoch Phi. Denn Phi geht ja von V nach W. Das heißt, die Vektoren aus V werden mit Phi abgebildet und hier schnappe ich mir jetzt den Repräsentanten und bilde den. Das Prinzip ist das, was wir von dem Homomorphiesatz für Gruppen schon kennen. So, wenn man das macht, dann muss man sich wieder erstmal klar machen, ist es überhaupt eine wohldefinierte Abbildung, bla bla bla. Aber in jedem Fall behaupte ich hier, dass dieses Delta nicht nur eine Abbildung ist, also wohldefiniert, sondern dass es auch noch injektiv ist und k-linear, und zwar von V modulo U nach B. Und wenn man dann im Zielbereich sich auf das Bild beschränkt, kriegt man eine injektive und sojektive Abbildung, also eine bijektive k-lineare. Und diese ganze Konstruktion kennen wir. Die kennen wir von Gruppen und deswegen beweise ich hier auch nichts, wir beweisen hier jetzt nichts, sondern wir überlegen nochmal kurz, was ist denn da eigentlich los und was wissen wir schon? Naja, V ist bezüglich der Addition eine abelsche Gruppe, U ist eine Untergruppe, also ein Normalteiler. Also können wir diesen Faktorraum bilden, das ist dann die Boxkonstruktion, haben wir gerade alles gesehen und wir wissen, was die Addition im Faktorraum macht. So, jetzt wissen wir, dass wenn wir mit einem Homomorphismus von V irgendwohin anfangen, dass wir dann den Kern rausfaktorisieren können und einen Homomorphismus basteln können, so wie er da steht. Das kennen wir aus dem Homomorphiesatz für Gruppen. Und wir wissen, dass dann da wieder ein Homomorphismus rauskommt. Wir wissen auch, dass der injektiv ist, denn all das haben wir ja schon gebastelt und gezeigt. Und wir wissen, dass wenn man im Zielbereich auf das Bild sich beschränkt, dass dann da eine bijektive Abbildung rauskommt von der Faktorstruktur auf das Bild. Das alles bezieht sich erstmal nur auf die Struktur des Vektorraums mit der Addition. Was ich unterschlagen habe, ist die Skalarmultiplikation. Denn so ein Vektorraum ist eben nicht nur eine abelsche Gruppe mit der internen Addition, sondern hat ja auch noch diese Skalarmultiplikation, die da rumläuft. So, und was ich jetzt nicht zeige, es sei denn, Sie wollen explizit, dass ich dazu jetzt nochmal was an die Tafel schreibe, dann mache ich das. Aber das Einzige, was hier jetzt nicht schon vorher bewiesen wurde, ist, dass diese Konstruktion, die wir hier gemacht haben, sich mit der Skalarmultiplikation verträgt. So, das heißt, wenn man jetzt diese Abbildung sich anguckt, dieses Delta, da muss man nochmal kurz überlegen, was passiert, wenn ich jetzt die Skalarmultiplikation damit reinbringe. Aber das funktioniert alles, weil der Faktorraum so definiert ist, wie er definiert ist. Und weil die Skalarmultiplikation da so definiert ist, wie sie definiert ist. Das schreibt man hin, das ist eine Zeile. Dann hat man die Verträglichkeit mit Kuller. Deswegen kann man die ganze Konstruktion einfach übertragen auf die Vektorraumstruktur und kriegt dann das gleiche Resultat. Und alles ist verträglich, sowohl mit der Vektorenaddition als auch mit der Skalarmultiplikation. Fertig ist der Homomorphiesatz für Vektorraum. Den kriegen wir quasi einfach geschenkt. Und das ist das Ende von Kapitel 2. Dementsprechend gucke ich jetzt mal so in die Runde, was es für Fragen gibt. Sie dürfen einmal kurz alle Viere von sich strecken. Ich wische die Tafel und wir bereiten uns innerlich auf das nächste Kapitel vor. Ich lasse den hier nochmal. Sie können gucken, ob Sie dazu noch irgendwas fragen wollen. Mhm. bevor ich da drüben wische und dann das nächste Kapitel hier aufmache, wer möchte, dass ich zu dem Beweis, den wir jetzt nur mündlich besprochen haben, noch was an die Tafel schreibe? Ah, jetzt sagen Sie, klappt das. Okay, dann benutze ich meine Tafel da. Hinschreibe und sammle in einer Generalvoraussetzung und dann schreibe ich danach immer nur noch es gelte Generalvoraussetzungen sowieso. Und das heißt dann, dass alles, was da drin steht, vorausgesetzt wird. Alles an Notationen, irgendwelche Zahlen, die da eingeführt werden, irgendwelche Bezeichnungen. Und jetzt ist es noch nicht so viel, es wird dann später mehr. Momentan ist erstmal immer nur K ein Körper und V ein K-Vektorraum. Und das hat den Vorteil, dass ich dann später die Buchstaben V und K die ganze Zeit benutzen kann und wir wissen dann theoretisch immer, was es ist. Und ich muss nicht das jedes Mal wieder hinschreiben. Sowas dürfen Sie auch machen. In Übungsserien, vor allem dann, wenn es darum geht, selber Beispiele für irgendwas zu finden, dann kann sich das total lohnen, so eine kleine Generalvoraussetzung zu formulieren und zu sagen, ab jetzt sei immer V R hoch 3, K sei immer der Körper R und folgender Vektor sei auch immer so und so. Und dann können Sie da 10 Beispiele besprechen und müssen das nicht jedes Mal neu anfangen. Okay. Weißstück A, es gelte Generalvoraussetzung 1. Und jetzt möchte ich als erstes mit Ihnen darüber sprechen, was ein erzeugendes System ist für einen Vektor. Wir hatten ja schon den Begriff des Erzeugnisses. Das Erzeugnis einer Teilmenge von V ist der Durchschnitt aller Teilräume, die diese Menge enthalten. Oder, anders kann man sich das merken, als Menge aller Linearkombinationen, die ich aus dieser Menge basteln. Und jetzt schauen wir uns den Spezialfall an, dass eine Menge von Vektoren den ganzen Vektorraum erzeugt. Anders gesagt, kann man jeden Vektor aus V als Linearkombination basteln mit Elementen aus dieser gegebenen Menge. Und dann nennen wir eine solche Menge ein erzeugendes System für den Vektorraum V über K. Und dieses über K sagen wir dazu, vor allem dann, wenn mehrere Körper da rumlaufen, damit klar ist, worauf wir uns beziehen. Für V ist dagegen nicht verhandelbar. Man muss immer dazu sagen, für welchen Vektorraum man da jetzt ein erzeugendes System anguckt. Speziell dann, wenn wir nicht nur einen Vektorraum V haben, sondern auch noch so ein paar Teilräume. Denn dann muss immer klar sein, worauf bezieht man sich jetzt gerade. Also nochmal, eine Teilmenge M von V heißt erzeugendes System für den Vektorraum V über dem Körper K. Und das können Sie auch abkürzen mit K-Erz-Syst oder so. Genau dann, wenn das Erzeugnis der Menge M über K ganz V ist. Und eine andere Möglichkeit, das auszudrücken, ist, dass der Vektorraum V von der Menge M erzeugt wird. Es gibt also ganz viele verschiedene Sprachregelungen. Und im Hinterkopf sollten wir immer haben, das heißt, dass man jeden Vektor V aus V mit Hilfe der Elemente aus M basteln kann als Linearkombination. Das ist das, was man sich da merken muss. Deswegen auch nochmal die Eselsbrücke. Beim erzeugenden System ist das Erzeugnis, also der Kuchen, der ganze Vektorraum. So, und einer der Hauptfehler, die hier gemacht werden, ist, dass die Begriffe Erzeugnis und erzeugenden System verwechselt werden. Das ist ein ganz häufiger Fehler. Warum der passiert, ist mir nicht ganz klar, aber ich weise jetzt darauf hin, dass das ein häufiger Fehler ist, sodass Sie sich das irgendwie auf Ihre Not-to-Do-Liste schreiben können. Überlegen Sie vielleicht, was für eine Eselsbrücke Sie sich bauen können, um die beiden Begriffe zu unterscheiden. Oder es ist gar kein Problem, umso besser. In diesem Zusammenhang können wir dann definieren, was es heißt, dass ein Vektorraum endlich erzeugt ist über dem Körper, über den der Vektorraum definiert ist. Hier ist auch wieder der Bezug auf den Körper wichtig, denn es gibt ja Vektorräume, die sozusagen über mehreren Körpern leben können. Wir haben letztes Mal gesehen, dass man sowas wie R² auffassen kann als Vektorraum über R, aber auch als Vektorraum über Q zum Beispiel. Und je nachdem, über welchen Körper ich so einen Vektorraum betrachte, hat er dann vielleicht unterschiedliche Eigenschaften. Endlich erzeugt zu sein oder nicht, ist so eine Eigenschaft. Ein Vektorraum V heißt endlich erzeugt über den Grundkörper K, genau dann, wenn es eine endliche Menge von Vektoren gibt, die den ganzen Vektorraum über K erzeugt. Oder anders gesagt, endlich erzeugt zu sein bedeutet, dass es ein endliches erzeugendes System gibt. Nur, dass es eins gibt, das heißt nicht, dass sie dann alle endlich sein müssen, es heißt nur, man findet ein endliches. Und eine andere Art, das auszudrücken, ist, dass es möglich ist, mit einer festgegebenen endlichen Menge jeden Vektor von V als Linearkombination in dieser Menge darzustellen. Und nochmal, es heißt nur, es gibt eines, heißt nicht, alle erzeugenden Systeme müssen endlich sein. Und es heißt auch nicht, dass es nur ein solches endliches erzeugendes System gibt. Vielleicht gibt es viele. Und da habe ich nochmal so umgangssprachlich hingeschrieben, was das heißt. Naja, man kann halt in einer endlichen Menge alles basteln. Und in dem anderen Fall, wo das nicht geht, wo also alle erzeugenden Systeme unendlich viele Elemente haben. Sowas passiert auch. Bei uns nicht mehr so oft später. Aber in der Theorie geht das. Und dann nennt man den Vektorraum unendlich erzeugend. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da kommen auf jeden Fall gleich Beispiele. Wenn Sie jetzt direkt schon was nachfragen wollen, dann sehr gerne. Ansonsten dann vielleicht gleich, wenn wir die Beispiele besprechen. Worum es mir auch immer geht, ist, dass Sie die Möglichkeit haben, bei Wörtern, die Sie so oder so ähnlich schon kennen, nachzufragen. Ist das dasselbe oder ist es was Unterschiedliches oder heißt es vielleicht irgendwo anders anders? Aber da sehe ich jetzt gerade nichts. Dann gucke ich mal kurz in meine Notizen, ob ich irgendwelche Bemerkungen vergessen habe. Das haben wir alles besprochen. Nee, es wird später eine Podcast-Folge geben, wo ich so haufenweise Not-to-Dos erkläre, typische Fehler, Missverständnisse, manches habe ich gerade schon angesprochen. Dann kommt jetzt noch eine Definition und dann kommen Beispiele. Die letzte Definition ist die der trivialen bzw. nicht-trivialen Linearkombination. Was Linearkombinationen sind, haben wir schon gesehen. Man nehme ein paar Vektoren, setze gegebenenfalls ein paar Skalare davor und bilde die Summe. Und dann ist das halt eine Linearkombination in der Menge der Vektoren, mit der wir angefangen haben. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Eine Linearkombination kann trivial sein. Damit ist gemeint, dass alle Skalare, die man benutzt, null sind. Manchmal kommt das vor. Oder sie ist nicht trivial. Dafür reicht es, dass einer der Skalare, die wir benutzt haben, nicht null ist. So, und diese Unterscheidung sieht jetzt vielleicht erstmal unwichtig aus, aber wir werden sehen, dass man die wirklich braucht. Vor allem dann, wenn man irgendwie abstrakt rumrechnet und wenn man die Skalare nicht sieht, wenn man also nicht wirklich weiß, was das für Elemente sind. Und dann ist plötzlich wichtig, oh, könnte es passieren, dass die alle null sind? Wenn ja, was ist dann los? Was ist los, wenn da irgendwas nicht null ist? Und bei der trivialen Linearkombination kommt immer der Nullvektor raus. Klar, weil ich ja alles immer mit Null multipliziere und Null mal irgendein Vektor ist der Nullvektor und dann addiere ich den, dann kommt der Nullvektor raus. Okay. Interessanter sind die Fälle, wo man den Nullvektor darstellt mit einer Linearkombination, die nicht trivial ist. Das wird uns später interessieren. Es geht dann um Möglichkeiten, eine Linearkombination hinzuschreiben, wo Koeffizienten vorkommen, die nicht Null sind, wo aber trotzdem am Ende der Nullvektor rauskommt. Das ist der Hintergrund dieser Definition. Und das war erstmal alles. Blablabla, Podcast-Folge habe ich schon erzählt. Gleich kommt ein Beispiel, es ist auch wieder zum Mitlesen und ich kann dann wieder so gern, so viel wie Sie möchten, an der Tafel noch irgendwas dazu erzählen. Spontan schon irgendwelche Rückfragen? Spontan gibt es keine Rückfragen. Dann gucken wir uns das erste Beispiel an. Und zwar in unserem schönen, kleinen, gemütlichen Vektorraum r² über r. Da haben wir einfach eine Tupel reeller Zahlen. Das ist schön, das ist handlich. Und dann haben wir da eine Menge stehen, m, die besteht aus vier Vektoren. 1, 0, 1, 1, 0, 1 und 2, 1. So. Und ich behaupte, dass man mit dieser Menge m den kompletten r-Vektorraum r² erzeugen kann über r. So, was muss ich dafür machen? Ich muss nachgucken, ob es möglich ist, jeden Vektor in r² irgendwie aus dieser Menge m zu basteln. Und jetzt habe ich da schon eine Linearkombination hingeschrieben, aber ich vermute mal, dass viele das auch gesehen hätten, einfach so an dieser Menge. Spätestens, wenn man solche Vektoren wie 1, 0 und 0, 1 sieht, dann hat man doch schon so ein Gefühl, ah ja, okay, daraus kann ich alles basteln, da muss ich nur die richtigen Koeffizienten davor schreiben. Oder darf ich mal fragen, wer das schon so gesehen hat? Oder zumindest dann so beim Draufgucken gedacht hat, ach so, ja klar. Okay, vielen Dank. Auch danke für die Ehrlichkeit bei denen, die jetzt nicht sofort gesagt haben, ja klar, habe ich alles gesehen. Denn das erfordert auch ein bisschen Übung. Und manche kennen das vielleicht schon von woanders oder aus einer anderen Vorlesung und manche nicht. Das wird später unser täglich Brot sein, Linearkombinationen zu finden und irgendwas geschickt hinzuschreiben. Deswegen ist es gut, wenn man von Anfang an übt in diesen einfachen Fällen mit Vektoren, die sehr einfach aussehen, das zu sehen, damit man später Zeit spart. So, und jetzt habe ich hier noch behauptet, dass man noch nicht mal alle Vektoren braucht. Man hätte 1, 1 und 2, 1 wegwerfen können. Man hätte immer noch daraus alle Vektoren in r² basteln können. Und das liegt an der Linearkombination, die ich da hingeschrieben habe. Der kann man das schon ansehen. Die anderen Vektoren kann man noch benutzen, muss man aber nicht. Wir sehen also auch, dass man einem erzeugenden System auf den ersten Blick vielleicht nicht ansieht, ob da alles benötigt wird oder nicht. Es kann sein, dass man erstmal ein bisschen damit rumspielen muss und dann sieht man, ah, okay, jetzt habe ich ein Kochrezept gefunden, alle Vektoren darzustellen und ich habe dabei diesen Vektor nie gebraucht, also könnte ich den auch weglassen. Das wird später wichtig. Wir werden später unterscheiden zwischen erzeugenden Systemen, bei denen man noch was weglassen kann und solchen, bei denen das nicht geht. Und jetzt basteln wir Linearkombinationen. Ups. So, die erste ist ganz langweilig, dann nehme ich drei Vektoren aus der Menge, setze jeweils die 0 davor und dann kommt der Nullvektor raus, wenig überraschend. Aber ich habe auch noch eine Linearkombination hingeschrieben, bei der der Nullvektor rauskommt und wo die Koeffizienten, die ich benutze, nicht alle 0 sind. Wie schon gesagt, solche Linearkombinationen sind für uns dann später interessant. Man kombiniert irgendwelche Vektoren, die Vorfaktoren sind nicht alle 0 und trotzdem kommt der Nullvektor raus. Deswegen wollte ich dafür ein Beispiel machen. Was für Fragen haben Sie dazu? Keines? Erstmal alles klar, was wir da rechnen? Und auf die Art und Weise werden wir nochmal vertraut mit dem Rechnen mit diesen Vektoren und mit der Skalarmultiplikation. Ich hoffe, dass Ihnen das jetzt schon halbwegs natürlich vorkommt. Und das sind Fragen.
Ist das Beispiel dann ein endliches Erzeugungssystem?
Diese Menge M?
Ja.
Wir können ja mal nachgucken. Ist die Menge M endlich?
Ja, aber die endlich. Also würde ich sagen. Ja.
Würde ich auch sagen. Wie viele Elemente hat die? Genau, das ist eine sehr endliche Zahl. Genau, Sie haben völlig recht. M ist eine endliche Menge. Und in dem Moment, wo ich eine endliche Menge habe, mit der ich jeden Vektor in R² basteln kann, mit Koeffizienten aus R, heißt das, dass ich ein endliches Erzeugendensystem über R gefunden habe. Nämlich das da. Und ich kann das ja sogar noch kleiner machen. Es reichen ja sogar 2. Und wenn Sie möchten, können Sie sich überlegen, ob man sogar das noch kleiner machen könnte. Das ist eine schöne Übungsaufgabe, denn wir wissen jetzt fast noch nichts. Und es ist manchmal ganz spannend, zu versuchen, Dinge zu zeigen, wenn man fast gar nichts weiß. Okay. Die erste Linearkombination ist trivial, da steht immer nur 0 davor, die zweite nicht, da stehen Koeffizienten, die nicht 0 sind. Und mehr möchte ich zu dem Thema an der Stelle auch gar nicht sagen. Jetzt kommen wir zum Thema endlich erzeugt sein, deswegen hat Ihre Frage da gerade schon vorgegriffen, danke dafür. Dann können wir das jetzt aufgreifen. Wir haben uns doch klar gemacht, dass man jeden Körper als Vektorraum über sich selbst auffassen kann, indem man nämlich einfach vergisst, dass bei der Multiplikation es nicht auf die Reihenfolge ankommt und man sozusagen wirklich links und rechts unterscheidet. Und man nimmt die Addition im Körper als Vektorenaddition, schwupp, fertig ist der Vektorraum. Und wenn wir einen Körper K hernehmen und so als Vektorraum auffassen über sich selbst, dann behaupte ich, dass er dann immer endlich erzeugt ist. Und meine Frage ist, was man als erzeugenden System nehmen kann. Sie brauchen ja eine endliche Menge von Körperelementen so, dass man daraus durch Linearkombinationen dann alle Körperelemente basteln kann. Wie machen wir das? Jetzt kann ich Ihre Gesichter gerade nicht deuten. Ist es zu einfach oder ist es zu schwierig? Beides könnte sein. Ja? Okay, Ihr Vorschlag ist, wir nehmen das Einzelelement des Körpers und nur das. Und damit erzeuge ich alles?
Ja, wenn man das mit allen möglichen Elementen des Körpers verknüpfen kann, dann kommt ja immer das Element selbst raus.
Ah, das heißt, Sie benutzen einfach nur die Skalarmultiplikation und sagen, wenn ich jetzt irgendein Körperelement Lambda kriegen will, dann schreibe ich das einfach als Lambda mal 1. Das geht mit der Skalarmultiplikation und fertig ist mein Element. Das ist jetzt eine langweilige Linearkombination, aber das macht etwas. Super Idee, genauso würde ich es auch machen. Dankeschön. Und tatsächlich könnte man auch andere Elemente nehmen, aber mit 1 ist es am leichtesten zu sehen. Da muss man nicht groß basteln, man nimmt einfach das Element als Skalar. Fertig. Sehr schön. Das ist dann sehr endlich erzeugt. Ein Element reicht. Und jetzt kommt R. Aber nicht als Vektorraum über sich selber, sodass also dieser Trick nicht funktioniert, sondern R kommt jetzt als Vektorraum über Q. Und da ist jetzt die Frage, was man da machen kann. Da habe ich auch bestimmt schon was aufgeschrieben. Genau. Da habe ich, also über R selber ist klar, können wir wieder das Einzelelement nehmen, ist endlich erzeugt. Und ich behaupte, über Q klappt es nicht. Und nicht nur nicht mit dem Einzelelement, sondern gar nicht. Wir finden kein endliches Erzeugungssystem für R aufgefasst als Vektorraum über Q. Und man muss ein bisschen was über Mengen wissen und mehr als wir in dieser Vorlesung gemacht haben, um das zu begründen. Das ist also quasi Crossover. Ich weiß nicht, vielleicht Richtung Analysis, ich weiß nicht, wie viel Sie da gemacht haben. Aber vielleicht hat ja jemand eine Idee. Woran liegt es, dass wir kein endliches Erzeugendensystem finden können für R als Vektorraum über Q? Ist ein bisschen knifflig. Ist total okay, wenn Sie da jetzt keine Idee haben. Wir reden dann da kurz drüber. Ich möchte Ihnen das auf jeden Fall als Denkanstoß, als Idee mitgeben, auch wenn wir nicht alles, was man dafür wissen muss, hier in dieser Vorlesung bewiesen haben. Ja, ich sehe eine halbe Idee, ich sehe noch eine halbe Idee, noch eine. Okay, Sie dürfen anfangen.
Also es gibt halt keine Idee, die nach R.
Und würde das implizieren, dass es eine gibt? Fast, ne? Also wenn man einen Erzeuger hätte, würde ich sagen, ja. Bei endlich spielen müsste ich jetzt ein bisschen überlegen. Warum gibt es keine bijektive Abbildung von Q nach R?
Das wurde nicht geprüft.
Wo war das denn? In der Analysis? Ja, genau. Das ist genau der richtige Impuls. Irgendwie muss man ausnutzen, dass Q und R Mengen sind, die auf verschiedene Arten unendlich sind. Die sind nicht gleichmächtig. Es gibt keine Bijektion von Q nach R. Und genau das kann man benutzen. Wir denken jetzt einen Schritt weiter. Da sind wir jetzt ganz bei Cantor. Und wenn Sie das spannend finden, dann sagen Sie es mir, ich mache eine Podcast-Folge dazu, denn man kann zeigen, dass Q abzählbar ist und R ist nicht abzählbar, überabzählbar, sagt man dazu. Das sind zwei verschiedene Kategorien von Unendlichkeit. Und wenn R als Vektorraum über Q endlich erzeugt wäre, dann könnte man jetzt eine endliche Menge finden und man könnte mit Linearkombinationen daraus, und da gibt es ja immer nur endlich viele Beiträge sozusagen von den Elementen. Und mit Koeffizienten aus Q könnte man dann jeden Vektor in R darstellen. Aber Q ist abzählbar und wenn ich jetzt endliche Kombinationen bilde mit Koeffizienten aus Q, dann ist die Menge, die da rauskommt, auch wieder abzählbar. Das heißt, die Menge aller Linearkombinationen aus einer endlichen Menge mit Koeffizienten aus Q ist abzählbar. Wenn R über Q endlich erzeugt wäre, dann müsste R abzählbar sein, ist es aber nicht. Das ist also wirklich ein bisschen krassere Mengenlehre mit im Spiel. Da muss man mehr über unendliche Mengen wissen, um das herleiten zu können. Mehr Details gerne auf Anfrage. In dieser Vorlesung werden später unendlich erzeugte Vektorräume keine Rolle mehr spielen. Ich werde nur an der einen oder anderen Stelle mal sagen, ach übrigens, das gilt dann auch und ach übrigens, das gilt dann wirklich nicht. So, aber was wir hier machen, ist normalerweise endlich erzeugt. Aber einfach nur als Hinweis, dass es noch was anderes gibt, fand ich wichtig, das einmal anzumerken und zwar mit einem relativ einfachen Beispiel. R als Q-Vektor ist nicht endlich erzeugt. Und das zeigt auch nochmal, wie sehr bei vielen dieser Begriffe, die wir hier behandeln, es davon abhängt, was der Grundkörper ist, über den wir da diese Aussage tätigen. Dann kommen wir jetzt zu einer der ganz fundamentalen Definitionen der linearen Algebra oder speziell der Vektorraumtheorie: lineare Abhängigkeit und lineare Unabhängigkeit. Und es hängt vom Grundkörper ab, deswegen sage ich den jetzt immer papageienartig mit dazu. Unter unserer Generalvoraussetzung 1 nehmen wir uns eine Menge m von Vektoren her. Und erstmal möchte ich erklären, was es heißt, dass diese Menge linear abhängig ist über k. Und hier ist auch wieder die Sprachregelung wichtig. Bei mir sind Mengen linear abhängig oder linear unabhängig und nicht dieser Vektor ist abhängig von denen oder unabhängig von denen. Das mag es anderswo geben, hier nicht. Hier sind Mengen linear abhängig oder linear unabhängig. Und was das bedeutet, klären wir jetzt. Eine Menge heißt linear abhängig über K, genau dann, wenn es möglich ist, den Nullvektor darzustellen als Linearkombination mit Vektoren in M. Und zwar so, dass die Vektoren, die man benutzt, paarweise verschieden sind. Das heißt, man darf nicht schummeln und irgendwas doppelt benutzen. Und es ist eine nicht-triviale Linie. Und das haben wir vorhin gesehen in dem Beispiel. Da haben wir den Nullvektor beschrieben, da waren drei verschiedene Vektoren beteiligt. Die Koeffizienten davor waren nicht Null, aber es kam der Nullvektor raus. Das war eine nicht-triviale Linearkombination für den Nullvektor. Das heißt also, dass die drei Vektoren, die wir da benutzt haben, eine Menge bildeten in R², die linear abhängig ist. Wir haben da gerade schon ein Beispiel für gesehen. Naja, und wenn das eben nicht geht, dann heißt die Menge linear unabhängig über K. Und jetzt gibt es wieder verschiedene Arten, das auszudrücken. Man kann einfach sagen, eine Menge ist linear unabhängig über K, wenn sie nicht linear abhängig ist. Okay, wir können aber auch nochmal explizit machen, was das heißt. Das heißt, wenn man diese Menge hernimmt und wenn man den Nullvektor als Linearkombination hinschreibt mit Elementen aus dieser Menge, dann geht das nur, wenn alle Koeffizienten 0 sind. Sonst nicht. Jedenfalls, wenn es eine Linearkombination ist mit paarweise verschiedenen Vektoren. Ansonsten kann man ja immer schummeln, dass man sagt, plus den Vektor, minus den Vektor. Aber das meinen wir hier nicht. Wir meinen, dass die Vektoren in der Linearkombination paarweise verschieden sein müssen. Also eine echte Linearkombination. Okay, das war linear abhängig und linear unabhängig. Und natürlich gibt es da noch haufenweise Beispiele zu, aber für lineare Abhängigkeit haben wir tatsächlich gerade schon eins gesehen. Und jetzt gucke ich mal, was es dafür für Fragen gibt, bevor wir das Beispiel haben. Okay, die leere Menge, behaupte ich, ist immer linear unabhängig über dem Grundkörper. Na, warum ist das so? Man könnte argumentieren, die einzige Linearkombination, die man bauen kann, ist die leere. Man könnte auch einfach sagen, jede Aussage über die leere Menge ist wahr. Also wenn ich jetzt frage, kann man den Nullvektor schreiben als nicht-triviale Linearkombination, dann ist die Antwort nein, denn ich kann ja gar nicht mehrere, als nicht-triviale Linearkombination, dafür bräuchte ich dann ja mindestens einen Vektor mit dem Koeffizienten 0 davor. Das kriege ich aber nicht hin bei der leeren Menge. Jede Linearkombination, die ich da baue, muss die leere Linearkombination sein, die ergibt den Nullvektor und die hat keine von 0 verschiedenen Koeffizienten dabei. Die leere Menge ist linear unabhängig. Wenn ich dagegen sowas nehme wie die Menge, die nur den Nullvektor enthält, oder irgendeine Menge, bei der der Nullvektor dabei ist, dann ist die sofort linear abhängig. Denn dann kann ich als Linearkombination für den Nullvektor einfach den Nullvektor selber nehmen mit irgendeinem von 0 verschiedenen Körperelementen davor und schwupp, habe ich dann eine nicht-triviale Linearkombination. Das ist total langweilig, aber ist ein Spezialfall, der wichtig ist. Deswegen habe ich im nächsten Beispiel den Nullvektor ausgeschlossen. Ich nehme irgendeinen Vektor v her aus v und v soll nicht der Nullvektor sein. Und dann schreibe ich die Menge hin, die nur diesen Vektor v enthält. Nur den. Und ich behaupte, die ist wieder linear unabhängig. Warum? Na, wir können uns ja mal überlegen, was für Linearkombinationen mit paarweise verschiedenen Vektoren man da basteln kann. Na, da kann man nur den Vektor v nehmen und irgendeinen Skalar davor schreiben. Und wie kann das Null werden? Na, wann ist ein Skalar mal ein Vektor 0? Das haben wir uns am Anfang überlegt. Ja?
Naja, wenn ein Skalar 0 ist.
Oder?
Das ist der Vektor, der Nullvektor ist mehr ausgeschlossen.
Richtig. Genau. Lambda mal v ergibt den Nullvektor nur dann, wenn Lambda das Nullelement des Körpers ist oder wenn der Vektor der Nullvektor ist. Und das haben wir hier ausgeschlossen. Also gibt es da für den Nullvektor nur die triviale Linearkombination. Jedenfalls, wenn es eine Linearkombination ist mit paarweise verschiedenen Vektoren. Dann kann man nämlich nur v benutzen und auch nur einmal. Okay. Das ist also eine Möglichkeit, sich eine linearunabhängige Menge zu basteln. Und die Menge, die nur den Nullvektor enthält, habe ich gerade schon angesprochen. Das ist eine Ausnahme von der Regel, die wir da gerade gesehen haben. Deswegen haben wir den Nullvektor da auch rausgeworfen. Denn mit dem kann ich eine nicht-triviale Linearkombination hinschreiben. Jedenfalls in dem Moment, wo ich im Körper ein Element finde, was nicht das Nullelement ist. Und sowas gibt es, denn Körper sind, wenn man die Null rauswirft, eine Gruppe mit der Multiplikation, also muss da irgendwas sein, mindestens so ein Einselement muss da noch rumlaufen. Und wenn ich das nehme und mit dem Nullvektor verknüpfe, dann kommt da eine nicht-triviale Linearkombination raus, die den Nullvektor ergibt. Okay. Das waren jetzt alles eher langweilige Beispiele. Hier ist eins, das ein bisschen lustiger ist. Hier kommen wieder unsere Matrizen. Wir haben also wieder den Vektorraum der 2 kreuz 2 Matrizen mit Einträgen aus R. Erinnern wir uns kurz, mit was für Verknüpfungen das ein Vektorraum wird. Da haben wir einmal die Addition von Matrizen, wo man eintragweise halt in jeder Ecke die Einträge addiert. Und wir hatten eine Skalarmultiplikation, bei der man den Skalar nimmt und jeden Eintrag der Matrix damit multipliziert. So, mit diesen Rechenoperationen wird diese Menge von Matrizen ein Vektorraum über R. Und jetzt habe ich da so eine Menge stehen, die heißt M1, besteht insgesamt aus 3 verschiedenen Matrizen. Und ich behaupte, dass die linear abhängig ist über R. Und was ich Ihnen dann jetzt zeigen muss, ist eine Linearkombination mit paarweise verschiedenen Matrizen aus dieser Menge. Und so, dass die Koeffizienten nicht alle 0 sind, dass aber trotzdem der Nullvektor rauskommt. Und der Nullvektor ist in diesem Fall die Nullmatrix, also mit 4 Nullen. Okay, basteln wir uns. Da steht was. Rechnen wir einfach nach. Stimmt, passt, ist eine nicht triviale Linearkombination. Und mit der Zeit, je mehr Beispiele wir sehen, je mehr verschiedene Vektorräume wir angucken, mit der Zeit kriegen hoffentlich auch Sie alle so ein Gefühl dafür. Gerade bei Vektoren aus R², R3, R4, da wird es Ihnen wahrscheinlich nach einer Weile so gehen, dass Sie durch Hingucken gewisse Sachen sehen. Dass also ganz oft es Ihnen so gehen wird, Sie sehen 2, 3 Vektoren und haben sofort so eine Intuition, ja, die Menge ist linearabhängig oder nein, die Menge ist linearunabhängig. Und das, da werden Sie dann also mit der Zeit besser und schneller. Und einer der Gründe, warum ich Ihnen immer wieder unterschiedliche Beispiele anbiete mit unterschiedlichen Arten von Vektoren, ist der, dass ich quasi da Ihr Gehirn irgendwie wach halten möchte nach dem Motto, hey, es gibt sehr verschiedene Vektorräume, die Vektoren können sehr unterschiedlich aussehen und es ist wichtig, bei diesen verschiedenen Arten von Vektoren irgendwie zu trainieren. Wie sieht eine linearunabhängige Menge aus? Wie können linearabhängige Mengen aussehen? Hier ist eine Menge, die M2 heißt. Da habe ich eine Matrix ausgetauscht, die letzte, und behaupte, dass die Menge dann linearunabhängig wird. Und die Frage ist, deswegen habe ich das hier auch so ausführlich aufgeschrieben, ist, wie man das zeigt. Wie zeigt man lineare Unabhängigkeit? Bei linearer Abhängigkeit haben wir gerade gesehen, das ist kein Problem. Da bastle ich einfach auf meinem Schmierzettel so eine Linearkombination hin, schreibe die hin, sehe, dass der Nullvektor rauskommt und alle sind glücklich. Aber bei linearer Unabhängigkeit muss ich ja erst nochmal gucken, was muss ich denn da eigentlich zeigen? Und in der Definition steht, die einzige Möglichkeit, den Nullvektor hinzuschreiben als Linearkombination mit paarweise verschiedenen Vektoren aus der Menge, ist, dass alle Koeffizienten 0 sind. Jetzt muss ich also theoretisch alle möglichen Linearkombinationen ausprobieren, bei denen der Nullvektor rauskommt. Mache ich natürlich nicht, sondern ich schreibe eine Linearkombination hin mit Koeffizienten, behaupte, dass da der Nullvektor rauskommt und dass die Vektoren, die ich benutze, paarweise verschieden sind. Und dann versuche ich herauszufinden, was kann ich jetzt sagen über diese Koeffizienten. Das heißt, wenn mich jemand fragt, ist die folgende Menge linear abhängig oder linear unabhängig über den Grundkörper, dann sieht mein Schmierzettel ehrlich gesagt immer erstmal gleich aus. Oh stimmt, genau, wir haben ja im Workshop besprochen, dass ich öfter einen Schmierzettel machen soll und quasi laut denken soll. So, okay, mache ich jetzt, mache ich genau jetzt. Jemand fragt mich, ist diese Menge linear abhängig oder linear unabhängig über den Körper K? Ich mache gedanklich oder wirklich einen Schmierzettel auf, schreibe mir eine Linearkombination hin für den Nullvektor, ich benutze alle Vektoren aus der Menge und schreibe Koeffizienten davor, die kriegen irgendwelche Namen, völlig egal, da soll der Nullvektor rauskommen und jetzt versuche ich irgendwie durch Ausrechnen und Umformen Informationen zu sammeln darüber, wie die Koeffizienten aussehen. So, das ist mein Schmierzettel. Und wir gucken uns jetzt den Anfang dieser Rechnung mal an. Hier stehen jetzt drei Matrizen, die ich kombinieren will. Und ich darf ja nur paarweise verschiedene kombinieren, also ist nach drei Matrizen Schluss. Ich schreibe Skalare davor, die heißen Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3. Und ich schreibe eine Linearkombination für den Nullvektor hin und versuche jetzt möglichst viel über Lambda 1, Lambda 2 und Lambda 3 rauszufinden. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was auf meinem Schmierzettel passieren kann. Möglichkeit 1, da steht so eine Art Gleichungssystem und ich kriege Lösungen raus für Lambda 1, Lambda 2 und Lambda 3. Vielleicht nur eine, vielleicht mehrere. Auf jeden Fall habe ich dann eine Möglichkeit gefunden, den Nullvektor zu schreiben. Und wenn Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 nicht alle 0 sind in meiner Lösung, habe ich da eine nicht-triviale Linearkombination stehen und dann ist meine Menge linear abhängig. Wenn aber bei den Rechnungen auf meinem Schmierzettel rauskommt, dass die einzige Möglichkeit die ist, dass die Lambdas alle 0 sind, dann schreibe ich als Behauptung hin, die Menge ist linear unabhängig und meine Rechnungen werden dann der Beweis. Die Schmierzettelrechnung interessiert bei linearer Abhängigkeit normalerweise niemanden, da schreibe ich einfach die Linearkombination hin. Bei linearer Unabhängigkeit muss ich ein bisschen begründen, wie ich darauf gekommen bin, dass die Lambdas alle 0 sind. Das ist so ähnlich wie bei Injektivität und Sujektivität. Da gibt es doch auch immer den einen Fall, wo man einfach nur so ein Beispiel hinschreibt und dann ist egal, wie man drauf gekommen ist, der Schmierzettel interessiert nicht. Und es gibt die andere Version, bei der man wirklich argumentieren muss, da muss da halt ein bisschen was stehen. So ähnlich ist es ja. Das gucken wir uns gleich an, nach dieser Frage.
Haben Sie jetzt bei dem
bei dem was?
Also das mit Lambda 1, Lambda 2 und Lambda 3, haben Sie da haben Sie doch jetzt nicht M2 bei den drei Vektoren?
Doch, das sind die drei. Oh, an der einen Stelle ist 0 und 1 vertauscht, sehe ich gerade. Ah, das ist interessant. Wir gucken gleich mal, was in den Rechnungen steht, ob das nur in der Zeile passiert ist oder danach. Danke für den Hinweis. Wir gucken uns das mal an. Ah, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Also die erste Matrix ist die erste Matrix aus M2, die zweite ist die zweite aus M2 und bei der dritten, danke für den Hinweis, sind unten in der Zeile 0 und 1 vertauscht. Wir gucken jetzt mal eben, ob das nur ein Schreibfehler da ist oder ob sich das durchzieht. Also, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich auf meinem Schmierzettel halt diese Gleichung hingeschrieben habe und dann habe ich benutzt, was die Skalarmultiplikation macht und was die Matrizenaddition macht. Denn die Skalare muss ich ja jetzt für jede Komponente anwenden mit Multiplikation und die Matrizenaddition addiert pro Eintrag, also in den Ecken oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Und wenn ich jetzt anfange mit der linken oberen Ecke, dann bekomme ich die Gleichung Lambda 1 mal 1 plus Lambda 2 mal 1 plus Lambda 3 mal 1 gleich 0. Und das ist auch die Gleichung, die da steht. Ich rechne jetzt wirklich nochmal mit. Und dann können wir gucken, ob da irgendwo ein Tippfehler ist. So, jetzt gucke ich mir die obere rechte Ecke an. Dann steht da Lambda, da ist noch ein Tippfehler. Lambda 1 mal 0, Entschuldigung, ich werde mich gleich hinsetzen, das korrigieren, mach mal hochladen. Lambda 1 mal 0 steht in der linken oberen Ecke am Anfang, dann plus Lambda 2 mal 1, das ist die zweite Matrix, plus Lambda 3 mal 2 ist die dritte Matrix, das stimmt, gleich 0. Und jetzt kommt die nächste Zeile, da habe ich die Ecke unten links, Lambda 1 mal 0 plus Lambda 2 mal 0, das stimmt, plus Lambda 3 mal 1, das heißt, da habe ich die richtige Matrix benutzt. Also ändere ich das dann nachher so ab, dass da in der Gleichung oben die 1 und die 0 vertauscht sind. Gleich 0. Und dann kommt die letzte Gleichung, da gucke ich in die Ecke unten rechts. Lambda 1 mal 2 plus Lambda 2 mal 1 plus Lambda 3 mal 0, weil unten ja 0 und 1 vertauscht sind. Gleich 0. Okay. Das war, habe ich nicht gut Korrektur gelesen. Da muss ich gleich nochmal ran und das korrigieren. Also danke für die Nachfrage. Und jetzt nochmal die Frage ist, das okay, jetzt wo ich das nochmal durchgegangen bin, möchte jemand da jetzt noch was sehen, nochmal an der Tafel oder so? Okay, und das kommt korrigiert und ich mache das gleich. Das heißt, es kommt heute Abend noch korrigiert dann. Gut, jetzt haben wir diese Gleichung stehen. Auf meinem Schmierzettel starre ich dann halt kurz da drauf und versuche irgendwas zu schlussfolgern. Hier habe ich jetzt direkt das hingeschrieben, was quasi mit dem kürzesten Weg zum Ziel führt. Ich habe mir also von diesen Gleichungen jetzt die ausgesucht, bei der man zuerst schnell Informationen bekommt. Und das ist meiner Meinung nach die dritte Gleichung. Denn da ist fast alles 0, da steht dann am Ende nur noch Lambda 3 gleich 0. Und Lambda 3 gleich 0 ist jetzt rausgekommen aus diesen Gleichungen. Ich weiß also, wenn ich so eine Linearkombination hinschreibe, dann muss der dritte Koeffizient, das Lambda 3, 0 sein. Das habe ich jetzt geschlossen aus den Gleichungen. Dann kann ich das irgendwo einsetzen, zum Beispiel in die zweite Gleichung. Und wenn ich das mache, dann kriege ich als nächstes raus, dass Lambda 2 gleich 0 sein muss. Also wieder. Wenn ich mit so einer beliebigen Linearkombination anfange für den Nullvektor, dann müssen der dritte und der zweite Skalar, die ich benutzt habe, 0 sein. Das habe ich jetzt geschlossen. Das ist keine Vollunterscheidung, sondern das kommt raus. Naja, und dann setzt man weiter ein und sieht dann, dass Lambda 1 auch 0 sein muss. Und dementsprechend haben wir jetzt gezeigt, dass die einzige Möglichkeit, aus diesen drei Matrizen den Nullvektor zu basteln, wenn man jede Matrix nur einmal benutzt, die ist, dass die Skalare, die man da vorschreibt, alle Null sind. Und so sieht typischerweise ein Beweis für lineare Unabhängigkeit aus. Wir lernen später noch Tricks, aber für den Moment, wo wir noch nicht so viel wissen und im Wesentlichen eine Definition haben, könnte das eine Art Rezept sein oder so eine erste Strategie, wie Sie da rangehen, wenn Sie eine Menge haben, von der Sie entscheiden sollen, linear abhängig oder linear unabhängig über K, Linearkombination hinschreiben für den Nullvektor mit allgemeinen Buchstaben für die Koeffizienten, auf dem Schmierzettel rechnen, gucken, was für Möglichkeiten es für die Koeffizienten gibt. Und dann könnte es sein, dass sie eine Lösung rauskriegen. Also zum Beispiel Lambda 1 gleich 1, Lambda 2 gleich 2, Lambda 3 gleich minus 75 oder so. Oder es kommt raus, dass die alle 0 sein müssen. Und das ist dann ihre Begründung dafür, dass die Menge linear unabhängig ist. Und dann müssen sie das irgendwie kurz hinschreiben. So wie hier jetzt, wäre das von der Ausführlichkeit völlig ausreichend. Also hinschreiben, auf welche Gleichung man kommt. Und dann ganz kurz sagen, ja, hier so und einsetzen und dann ist man fertig. Länger muss es nicht sein. Was wir auch sehen dabei ist, deswegen habe ich das da als Kommentar so hingeschrieben, wir sehen, dass wir anscheinend in nächster Zeit ziemlich oft lineare Gleichungssysteme nutzen. So, das ist vielleicht eine gute Nachricht, wenn Ihnen das Spaß macht. Okay, ja, ich finde es auch witzig. Und bestimmt haben Sie da Ihre eigenen Tricks und Kochrezepte, wie Sie das so machen und wie es besonders schnell geht und besonders geschickt. Das ist super. Alles bitte behalten, denn wir brauchen es jetzt ganz oft. Tatsächlich ist das aber auch ein Grund, quasi im Hinterkopf zu behalten, hey, wenn wir das so oft machen müssen und wenn das für diese Theorie so wichtig ist, dann ist vielleicht eine gute Idee, sich irgendwann später mal systematisch mit linearen Gleichungssystemen zu befassen und die mathematisch besser zu verstehen. Stichwort, vielleicht müssen wir die ja gar nicht immer lösen. Vielleicht reicht ja auch manchmal eine Aussage darüber, ist es lösbar, ist es nicht, wie viele Lösungen gibt es, ohne die ganzen Rechnungen wirklich zu machen. Das ist ein Lesezeichen für später. So, dann gibt es jetzt einen Ausblick auf das nächste Lemma. Das gucken wir uns nur an, besprechen es ein bisschen, den Beweis machen wir erst in der nächsten Vorlesung. Lemma 3.3, da geht es darum, wie man ausgehend von Informationen über gewisse Mengen Informationen gewinnen kann, über Teilmengen davon oder über Mengen, die enthalten. Wir haben also einen Vektorraum V bei einem Körper K und eine Menge M, eine Teilmenge von V, also einfach irgendeine Menge von Vektoren. Und jetzt kommen hier zwei Aussagen. Die eine fängt an mit der Voraussetzung, dass die Menge M linear abhängig ist über K. Man kann den Nullvektor also nicht trivial darstellen mit den Elementen in M. Und dann behaupte ich, dass jede Teilmenge von V, die M enthält, ebenfalls linear abhängig ist über K. Oder anders gesagt, ist lineare Abhängigkeit eine Eigenschaft, die sich sozusagen nach oben vererbt auf Mengen, die M enthalten. Das ist die erste Aussage. Und die zweite Aussage geht sozusagen in die andere Richtung. Da fangen wir an mit einer Menge, die linear unabhängig ist über K und zeigen dann, dass jede Teilmenge davon auch linear unabhängig ist über K. Oder anders gesagt, ist lineare Unabhängigkeit eine Eigenschaft, die sich dann sozusagen nach unten weiter vererbt auf Teilmengen. So, und mit diesen Gedanken entlasse ich Sie in den Abend. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und wir sehen uns spätestens am Donnerstag.